Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Spätestens in diesen 20er Jahren des 21. Jahrhunderts ist die Menschheit in ein neues erdgeschichtliches Zeitalter eingetreten. Wir haben das Holozän verlassen und sind jetzt im Anthropozän. Das Anthropozän ist das Zeitalter, in dem der Mensch zur alles verändernden Kraft des Planeten geworden ist. Unsere Spuren werden noch da sein, wenn wir möglicherweise schon ausgestorben sind. Die Hinterlassenschaften der Atomkraft werden noch in Millionen Jahren strahlen. Plastik wird für Jahrtausende in den Sedimenten der Weltmeere überdauern. Klimagase werden für unabsehbare Zeit das Klima des Planeten bestimmen. Möglich wurde das Anthropozän durch Technik. Technik, die dem Menschen einen immer tieferen Eingriff in die Natur erlaubte. Technik, die dem Menschen Freiheit versprach. Technik, die oft auch negative Folgen hatte. Heute gibt es einen Verdacht, könnte es sein, dass der technische Fortschritt, der uns von den Launen der Natur unabhängig machte, nicht nur die Umwelt gefährdet, sondern zugleich auch die soziale Errungenschaft der Demokratie, dass in dem Maße, in dem die menschliche Verfügungsgewalt über Natur globale Ausmaße erreicht und sich zugleich immer weiter beschleunigt, die Demokratie ihre Fähigkeit verliert, die Modernisierungsprozesse zum Wohle der Menschen zu managen.
Interessanterweise ist diese Diagnose bereits in den 1960er Jahren von Leuten wie Jürgen Habermas gestellt worden. Technokratie-These hat man das damals genannt. Die Sorge, dass Politiker eigentlich zu wenig von Technik verstehen, sie müssen sich auf Experten verlassen, sie können die Experten aber nicht kontrollieren, werden von ihnen abhängig und letztlich entscheiden dann die Experten, wo es lang geht und die Politiker nicken nur noch ab. Das ist jetzt mit den Digitaltechnologien und der Beschleunigung verschärft. Mich wundert ein bisschen, dass wir keine neue Technokratie-Debatte haben. Es ist an der Zeit, diese Diskussion wieder zu führen. Ich würde aus den Beobachtungen und Sorgen, die ich teile, nicht den Schluss ziehen, dass sozusagen notwendig das Ende der Demokratie im technischen Fortschritt kommt. Aber es ist schon eine Anforderung an uns, die wir Demokraten sind und bleiben wollen und weiterhin in einer Demokratie auch leben wollen, die Demokratie weiterzuentwickeln, dass sie eben mit diesen Themen auch gut umgehen kann. Es ist letztlich auch eine Haltungsfrage, ob Menschen sich quasi vom Triumph der instrumentellen Vernunft blenden lassen oder ob sie darauf bestehen, als mündige Bürgerinnen und Bürger weiterhin in demokratische Meinungsbildung und Entscheidungsprozesse eingebunden zu werden. Es liegt letztlich nicht an der Technik, es liegt an uns, ob wir eine Demokratie erhalten werden oder nicht.
Der Physiker und Philosoph Professor Armin Grunwald leitet die größte Einrichtung für Technikfolgenabschätzung weltweit. Das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie unterhält ein Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Die Politik soll so möglichst frühzeitig mit den Potenzialen und Gefahren neuer technischer Entwicklungen vertraut gemacht werden. Armin Grunwald hat zugleich den Lehrstuhl für Technikphilosophie und Technikethik des KIT inne. Er ist überzeugt, mit der wachsenden technischen Verfügungsgewalt des Menschen im Anthropozän wächst auch seine Verantwortung.
In früheren Zeiten hatte der Mensch Verantwortung für eine Region, einen Ort, ein überschaubares Land. Heute reichen die Folgen über den ganzen Planeten. Und die Folgen gehen auch dorthin, wo wir selber gar nicht sind. Polarmeere beispielsweise. Also in der Tat, die Verantwortung erstreckt sich jetzt auf den ganzen Planeten und seine Zukunft. In kleinem Rahmen hat es auch früher schon einen Preis gegeben, der gezahlt werden musste. Ich erinnere an die Karstgebiete im Mittelmeerraum. Die waren früher bewaldet. Und dann haben die Römer abgeholzt für ihre Schiffe und die Venezianer haben abgeholzt für ihre Pfähle, um Venedig zu bauen und so weiter. Und dann ist die Erde weggeschwommen und ein irreversibler Zustand entstanden. Da wächst ja nichts Neues mehr. Aber das war kleinräumig, regional. Und das, was wir jetzt in der Tat haben, sind diese großräumigen, diese planetaren Effekte. Und da ist eben Verantwortung nochmal auf einer ganz anderen Ebene angesagt. Als Philosoph kann ich das leicht mal fordern. Ich sehe natürlich sehr gut, dass geopolitisch der Zug im Moment eher in die andere Richtung fährt.
Tatsächlich gibt es gegenwärtig eine Tendenz in den Diskursen über technologischen Fortschritt, ethische Überlegungen und die daraus resultierenden Versuche einer staatlichen Regulierung als Ballast und Ausbremsen innovativer Prozesse abzutun. Zugleich steht der Vorwurf des Gutmenschen im Raum, der der Welt seine angeblich westlichen Werte aufzwingen will. Der Philosoph und ehemalige Politiker Julian Niederrümelin nennt das den Menschenrechtsbellizismus des Gutmenschen.
Also ich würde mal sagen, diese Aussage hat er eher als Politiker, als ehemaliger Politiker getroffen, denn als Philosoph. Als Philosoph folgt er, wie auch ich, letztlich einem universalistischen Ansatz, der mit Immanuel Kant verbunden ist. Und danach ist zum Beispiel der ewige Frieden uns aufgegeben als Ideal. Und es ist natürlich nicht uns aufgegeben, unsere westlichen Vorstellungen einfach über alle anderen Länder und Weltregionen und Kulturen auszuwälzen. Aber so etwas wie Frieden, Gerechtigkeit, auch Demokratie, das sind Dinge, die wir gut anderen anbieten können, um es mal ganz vorsichtig auch zu sagen. Und da würde ich sagen, da bleibe ich dabei.
Armin Grunwald stellt den Homo responsibilis, den Verantwortung übernehmenden Menschen, Menschenbilder wie dem obsessiv nur auf sein Eigeninteresse bedachten Homo economicus oder dem nur in technischen Dimensionen denkenden Homo faber gegenüber. Der Homo responsibilis ist für ihn die treibende Kraft einer nachhaltigen Entwicklung im Anthropozän. Und er weist den Vorwurf zurück, der Homo responsibilis sei bloß ein blauäugig idealistisches Menschenbild.
Ich halte die Frage, ob das Ganze realistisch ist oder nicht bloß idealistisch, für falsch gestellt. Wenn wir angesichts der Polykrisen, in denen wir ja sind, wenn wir in einem Anthropozän, das so viele Probleme hat, leben, dann ist keine Frage, ob wir irgendeine Verbesserung für realistisch halten, sondern es ist simpel die Aufforderung, es zu versuchen, uns zu engagieren für ein besseres Anthropozän, ob in umweltbezogener, in sozialer oder sonst wie Hinsicht. Es ist unsere ethische Pflicht, es zu versuchen. Ob es dann gelingt, wird die Zukunft zeigen. Es ist so ein Zeitgeist in der Welt, dass man immer nach dem Realisierbaren schon schaut und dann sehr pessimistisch ist, so nach dem Motto, ach, da kann man nichts machen und die Industrie macht sowieso, was sie will, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Es geht eh alles den Bach runter. Und da resultiert dann ein wirklich übler Fatalismus, der nicht mehr handlungsmotivierend wirkt, sondern nur noch dazu führt, dass die Leute halt vielleicht noch ihren Spaß haben, solange sie glauben, dass es noch geht, oder dass sie ihren Vorgarten bestellen. Ich halte Fatalismus ethisch in unserer Situation für unverantwortlich.
Der Homo responsibilis ist für den Technikphilosophen auch kein Gutmensch. Er repräsentiert vielmehr eine wichtige Seite des Menschen, die in der gegenwärtigen Debatte oft übersehen wird.
Ich schaue im Homo responsibilis darauf, dass wir Menschen ja auch nicht nur, sagen wir mal, Plünderer des Planeten sind, Egoisten und Narzissten und sonst was, sondern dass wir Menschen immer wieder auch in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen und das auch tun. Es gibt ja viele Menschen, die halt vor der Haustür anfangen, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für ihr eigenes Wohlergehen, sondern sich noch um Nachbarn kümmern. In der Pandemie war das schön zu beobachten, wie da auch im sozialen Nahbereich auf einmal eine neue Solidarität gewachsen ist. Das gehört ja auch alles zum Menschsein. Und wir Menschen haben wirklich als, soweit ich weiß, einzige Spezies auf dem Planeten die Möglichkeit, jedenfalls den Blick auf das Ganze, auf den ganzen Planeten zu richten und auch auf der Ebene Verantwortung zu übernehmen. Auch da hat es durchaus Erfolge gegeben. Den Weltgipfel zur nachhaltigen Entwicklung 1992, was da alles losgetreten ist an guten Entwicklungen. Leider sind wir geopolitisch jetzt nicht in der guten Situation wie damals noch, aber auch das kann sich ja wieder ändern. Also von daher, ich bin da kein Idealist mit dem Homo responsibilis und will auch schon gar keinen neuen Menschen fordern, sondern ich möchte auf das schauen, wo wir wissen, das können wir. Wir wissen das, weil es immer wieder gute Beispiele gibt. Und dann ist es doch, finde ich, gar nicht so fernliegend, zu versuchen, das, was wir eh können, aber zu wenig tun, weiterzuentwickeln.
Im Anthropozän trägt der Einzelne eine Verantwortung, die durchaus belastend sein kann.
Vermutlich kennen wir das alle. Ich jedenfalls kenne das, dass ich mich auch manchmal ein bisschen Scheue vor der Verantwortung und auch mal hier und da so ein bisschen eine Rausrede oder auf die anderen Verweise, die ja auch nichts tun und so weiter. In der Tat, schon im Normalbetrieb ist Verantwortung schwierig, weil sie auch oft lästig ist. Würde ja erfordern irgendwie, dass man sich ändert und was anders macht als vorher. Das ist eine mühsame Geschichte. Wegdrücken ist erheblich einfacher. Und das wird jetzt noch ganz besonders deutlich sichtbar im Anthropozän, wo es eben das Ganze betrifft.
Und auch für die Forschungsdisziplin der Technikfolgenabschätzung hat der ethische Imperativ des Homo responsibilis Folgen, vor allem unter der Bedingung der sich beschleunigenden technischen Revolutionen.
Es ist anstrengender geworden. Nicht nur die Politik braucht Zeit, auch gute Wissenschaft braucht Zeit. Wir brauchen ja erst einmal Daten, um über bestimmte Entwicklungen uns Klarheit zu verschaffen. Wir müssen recherchieren. Dann, wenn es um Lösungsoptionen geht, dann muss man auch in Ruhe und Sorgfalt überlegen, welche möglicherweise kritischen Folgen solche Ansätze auch haben können. Und dann geht es um ein Abwägen, welche Kriterien denn am wichtigsten sind. Das braucht alles Zeit. Das kann man auch nicht algorithmisieren. Wir müssen anerkennen, dass auch wir nur Teil eines viel größeren Systems sind. Wir können zum Beispiel ja nicht groß an wirtschaftspolitischen Weichenstellungen drehen. Ja, die können wir auch nur zur Kenntnis nehmen und vielleicht hier und da dann auch mal kritisieren oder Änderungen vorschlagen. Aber wir können dazu beitragen, dass eine Kultur der, ich sage gerne, Reflexivität stärker Einzug hält. Das heißt, dass wir besser wissen, was wir wirklich tun. Dass wir besser wissen, wenn Entscheidungen getroffen werden, was die implizieren und was die auch mit einer gewissen Plausibilität oder Wahrscheinlichkeit bewirken werden. Die Haltung der Technikfolgenabschätzung ist ja die, nicht einfach mal was zu machen, sondern erst mal gut zu überlegen und vielleicht auch alternative Optionen zu erwägen und dann zu entscheiden, was man macht und es auch zu tun. Und ich glaube, dass eine solche Haltung bei sehr vielem hilfreich sein kann, Dinge nicht einfach blind aus, sagen wir mal, einem Technikdeterminismus heraus oder einem blinden Glauben an die globale Wettbewerbsfähigkeit oder im Glauben, wenn wir es nicht machen, machen es die anderen, dass man es nicht so macht, sondern wirklich auch vorab mal gut überlegt, welchen Weg wir denn gehen wollen. Und das natürlich aller möglichen Vorteile und Nachteile und Chancen und Risiken.
Dabei ist die Verführungskraft dessen sehr mächtig, was der Philosoph das Primat des technischen Denkens nennt. Das heißt, dass es für jedes auftretende Problem Technik gibt, die es letztendlich lösen kann. Im antiken Mythos des Ikarus mündete das in eine Katastrophe. Der technisch befeuerte Höhenflug des Menschen endete schließlich mit seinem Absturz.
Dieser Primat des technischen Denkens ist ja nicht zufällig entstanden, sondern hat bestimmt auch damit zu tun, dass Technik ja in der Tat sehr oft, meistens vielleicht sogar, die Probleme gelöst hat, die sie lösen sollte. Also das hat wirklich oft funktioniert. Und die Probleme sind dann meistens erst Jahre oder Jahrzehnte später gekommen. Und dann versucht man wieder, die Probleme, die auftauchen, mit neuen Techniken zu lösen. Beispielsweise aus den fossilen Energieträgern im Automobilbereich rauszugehen. Ja, ich meine, es ist ja jetzt schon absehbar, dass wir uns neue Probleme einhandeln, beispielsweise wegen der Knappheit der seltenen Metalle, die etwa Batterien brauchen für die vielen Elektroautos, die ja auf den Markt schon gekommen sind und weiterkommen werden. Also es ist ein Moment in diesem technischen Fortschritt. Der Erfolg führt leider eben auch zu einer Kehrseite, zu einer dunklen Seite. Und wenn dann diese dunkle Seite mit neuen Technologien bearbeitet wird, wird es dann vermutlich wieder neue Probleme geben. Das ist sicher eine Form von Dialektik. Ob es schon eine Tragik ist, möchte ich jetzt an der Stelle noch nicht sagen. Für den Ikarus endet das Ganze tödlich. Das möchte ich für uns Menschen noch nicht sagen. Ja, das hoffe ich natürlich nicht. Ich traue uns auch vieles zu, dass wir Dinge besser machen können.
Das Problem? In der Regel stellen sich die unerwünschten Nebenwirkungen von Technik mit erheblicher zeitlicher Verzögerung ein. Das macht sie auch so gefährlich.
Wir Menschen mit unseren Handlungen, mit der Nutzung, wir tun alles dazu, dass eben Technikfolgen Ausmaße annehmen, an die dann oft selbst die Ingenieure oder die Informatiker gar nicht gedacht haben. Und in der Tat, warum tun wir das? Weil die Technik so viel tolle Dinge ermöglicht. Unsere ganze Mobilität, unser Konsum, das, was wir an Lebensstil, an Sicherheit auch des Lebens, an Wohlstand aufgebaut haben, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg, Es ist im Wesentlichen eine Folge von Energienutzung und die wiederum zum großen Teil fossiler Energie, die hat das alles möglich gemacht. Und wir haben begeistert alles aufgegriffen, was da möglich geworden ist und tun es ja im Digitalbereich nach wie vor in der Regel ganz begeistert. Die üblen Folgen, die kommen oft erst deutlich später. Fossile Energieträger werden schon seit 200, 300 Jahren verbrannt. Aber wirklich die Klimafolgen, die sehen wir erst seit den 70er Jahren etwa. Und auch im Internet, Social Media beispielsweise, die waren erst total attraktiv und alle waren froh und man sprach von immer mehr Demokratie und Kommunikation auf Augenhöhe in der Welt. Die üblen Folgen für öffentliche Kommunikation, für Verrohung der Sitten, für Manipulation, Fake News und so weiter, das ist erst im Laufe der Zeit entstanden. Ich nenne nur mal das Beispiel, die Senkung der Aufmerksamkeitsbereitschaft. Immer kürzere reagieren auf schnelle Reize, die zunehmende Unfähigkeit, sich längerfristig, also nur mal einige Minuten, vielleicht gar noch länger, längerfristig mal mit einem Thema zu befassen. Das ist ein Phänomen, das wurde vor 10, 15 Jahren nur befürchtet. In der Zwischenzeit gibt es psychologische Studien, die zeigen, das läuft. Ja, dieser Vorgang läuft. Also wir Menschen verändern uns im Rahmen der Digitalisierung. Und welche Folgen aber das wiederum haben wird, das wissen wir auch noch nicht.
Technik schafft immer auch neue Abhängigkeiten, mit denen unterschiedliche Menschen unterschiedlich gut umgehen können.
Es gibt ja diese berühmte Frage, werden wir Menschen mit KI dümmer oder werden wir klüger? Und meine Antwort ist dann immer beides. Es kommt darauf an, wie wir Menschen mit der KI umgehen. Wenn wir nur blind und passiv konsumieren, was uns da diese Systeme sozusagen in Sekundenschnelle alles anliefern, was ja scheinbar den Studien nach viele Menschen stundenlang machen können, einfach passiv folgen dem, was da kommt, dann wird man kaum klüger, dann wird man eher an analytischer Fähigkeit, an Belastbarkeit, auch an Konzentrationsfähigkeit nachlassen. Andere, die klug mit KI umgehen, die KI nutzen, um sozusagen selber klügeres Denken zu etablieren, die werden profitieren. Und vielleicht haben wir da dann irgendwann mal etwas so wie eine neue Spaltung der Gesellschaft.
Und so kann für den Philosophen auch bei der Frage, ob Technik die Demokratie ernsthaft gefährden kann, der Einzelne nicht aus seiner individuellen Verantwortung entlassen werden.
Was das Vertrauen in die Demokratie betrifft, ist es in der Tat letztlich entscheidend, dass viele von den Einzelnen sich eben auch einer entsprechenden Haltung verschreiben, die Demokratie nicht einfach zu beschützen, das ist zu konservativ gedacht, sondern sie weiterzuentwickeln, als etwas in sich Wertvolles anzusehen. Das Engagement für Demokratie ist letztlich eine Entscheidung, die ich mit mir selbst treffen kann. Bin ich ein Demokrat? Will ich einer bleiben? Will ich mich engagieren für die Zukunft einer wirklich lebendigen Demokratie? Oder lasse ich mich abspeisen, laufe ich irgendwelchen Positionen oder Personen einfach blind hinterher, lasse ich mich sozusagen verführen. Menschen sind verführbar, das wissen wir aus der Geschichte. Das ist eine individuelle Entscheidung.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.